Hilfe. Eine Sendereihe von Radio Maria Österreich.
Mit der heutigen Lebenshilfesendung kommen wir ans Ende einer kleinen Reihe über Persönlichkeitsauffälligkeiten. Was uns bisher beschäftigt hat, war die narzisstische Persönlichkeit, die emotional instabile und depressive Persönlichkeit und die letzten beiden Sendungen haben sich um die paranoide und die asoziale Persönlichkeit gedreht. Heute geht es um die geteilte Persönlichkeit. Wer bin ich eigentlich? Mein Name ist Maria Kotzis und ich begrüße unseren Referenten Dr. Reinhard Pichler. Schönen Vormittag.
Ja, schönen Vormittag, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, liebe Maria. Es ist ein schwieriges Thema jetzt, dieses letzte Thema. Wird auch selten thematisiert, weil es eben ein sehr unangenehmes Thema ist, nämlich diese geteilte Persönlichkeit. Das sind Menschen, die zwei Gesichter haben. Es gibt sogar Menschen, die haben mehr als zwei Gesichter. Aber der Einfachheit halber nehmen wir jetzt Menschen, die zwei Gesichter haben. Und wer das Buch kennt, Dr. Jekyll und Mr. Hyde, der weiß ein bisschen, wovon ich jetzt sprechen werde. Dieser Dr. Jekyll ist ein sehr sympathischer Arzt, der sehr vielen Menschen hilft und der ein guter Mensch ist. Und der hat durch eine unreine Substanz, die er eben halt zu sich nimmt, heimlich, ja, verwandelt sich der eben in einen bösen Menschen. Ja. Und dieser Mr. Hyde ist eben ein Monster. Und er kriegt das nicht mehr in den Griff und er verwandelt sich dann automatisch in dieses Monster und verzweifelt, weil er eben immer mehr Mr. Hyde wird und immer weniger Dr. Jekyll sein kann. Jetzt so ganz kurz zusammengefasst. Und so ähnlich kann es Menschen gehen, die eine geteilte Persönlichkeit haben, die ambivalent sind. Was heißt ambivalent? Das heißt zwiegespalten, das heißt wechselnd. Einmal so, einmal so. Und das macht es unglaublich schwer, mit solchen Menschen umzugehen. Macht es auch selber schwer für sich selber, das auszuhalten, wenn man merkt, man ist so eine geteilte Persönlichkeit, man ist so ambivalent. Einmal empfindet man ganz friedlich alles und ist ganz zufrieden und ist ganz gut gelaunt und sieht die Welt positiv. Und dann kippt das auf einmal und plötzlich bin ich total negativ, innerlich verzweifelt, alles schwarz, alles ärgerlich, innerlich hochaggressiv zum Beispiel. Ja. Oder ich habe mal eine Patientin gehabt, die hat drei Persönlichkeitsanteile gehabt. Und das Spannende ist, ich habe dann schon gesehen, mit welcher Art von Persönlichkeit sie heute kommt. Und so war sie dann auch. Also einmal war sie das fröhliche Mädchen, das ganz unbedarft ist, fast naiv und auch unreif. Einmal war sie die Pubertierende, die jetzt alles ausprobieren will, auch auf die Gefahr hin, dass es schief geht. Ja. Und einmal war sie die vernünftige, erwachsene, junge Frau, die alles abwägt, was sie tut und die sich alles gut überlegt und die sich auf nichts zu risikoreich einlässt und so weiter. Ja. Und wie haben sie dann genannt? Also ich nenne sie jetzt einfach Julia und einmal war es die Julia mit 8 Jahren, einmal war es die Julia mit 17 Jahren und einmal war es die Julia mit 25 Jahren. Und tatsächlich war sie 25 Jahre alt und hat aber zwei so starke Persönlichkeitsanteile gehabt, nämlich wie eine 8-Jährige und wie eine 15-Jährige, dass sie aus dem nicht rausgekommen ist. Die war, obwohl sie 25 war, wie eine 8-Jährige, wo du gedacht hast, was ist mit dem Mädchen? Ja? Die ist ja viel zu naiv und viel zu unreif und wie soll die so ihr Leben schaffen? Und jetzt stellen Sie sich vor, die ist dann in einem Beruf oder ist Mutter und kippt eben in einen anderen Status hinein. Man nennt das eben unterschiedliche Ego-States, also Ich-Zustände. Und diese Ich-Zustände sind tatsächlich so massiv, dass es dem Betreffenden oder der Betreffenden selber nicht auffällt und dass sie gar nicht wahrnimmt, dass sie jetzt im anderen Zustand ist, aber voll in diesem anderen Zustand agiert. Und das ist in dieser Extremform nicht so häufig, aber in abgeschwächten Formen ist es sehr häufig. Denken Sie an einen Ehepartner, der sehr nett und sehr einfühlsam ist und das nächste Mal ist er total ungut und brutal und man denkt sich, welchen Mann habe ich denn da geheiratet? Ja? Oder der ist sehr einsichtig, sehr gläubig, sehr bemüht, der Mensch. Ja? Nehmen wir jetzt eine Frau her, die wirklich in die Messe geht und der sein Anliegen ist, wirklich ihr Leben mit Jesus zu leben. Und dann kommt sie plötzlich in so eine andere Haltung hinein, sage ich mal. Ja. Und sie will von Gott nichts wissen. Sie zweifelt überhaupt an Gott. Sie denkt sich, mir ist das egal, der Glaube. Ich pfeife auf den Glauben. Und lebt dann auch sündig. Ja. Also probiert auch dann Dinge aus, die ihr dann nachher schaden, die sie nachher furchtbar bereut. Dann entwickelt sie enorme Schuldgefühle. Das ist furchtbar ist, dass sie so gewesen ist. Sie kann sich schon erinnern, dass sie dann eben so anders war, weiß aber nicht warum, schämt sich dafür und versucht das zu verdrängen, fällt aber dann irgendwann mal später wieder in diesen Zustand, wo sie wieder dann so wild ist. Ja? Die Brave und die Wilde, die Schöne und das Biest und so weiter. Also es gibt immer wieder in der Literatur diese Berichte und diese Beschreibungen, weil es eben schon häufiger ist, als man glaubt. In der Extremform ist es Gott sei Dank selten, aber es gibt es immer wieder. Oder ich habe mein ganzes Berufsleben, habe ich mich bemüht, ein guter Mensch zu sein, habe mich sehr geplagt und war sehr korrekt, aber vielleicht auch sehr dominant und habe mich sehr durchgesetzt als eben guter Mitarbeiter, ja. Und im Alter wäre ich dann milde. Gott sei Dank. Brauche ich nicht mehr so dieser brutale Typ sein, ja. Aber manche merken dann, aha, es ist wie zwei Wesen, ja. Was ist denn jetzt eigentlich das echte Wesen? Wie bin ich denn eigentlich jetzt wirklich? Oder mich hat letztens eine Frau gefragt, ja, wer bin ich denn jetzt eigentlich? Bin ich jetzt mehr die Gütige oder bin ich mehr die furchtbar strenge, verletzte, beleidigte Schafe? Und die Antwort ist, man ist beides. Nämlich, das sind unterschiedliche Persönlichkeitsanteile, die tatsächlich in einem sind. Und es gibt immer einen Hauptanteil und dieser Hauptanteil prägt auch hoffentlich 80-90% meiner Lebenszeit und auch meiner Gedanken und auch meiner Empfindungen, meiner Gefühle, meiner Emotionen, meines Seins. Wäre gut, wenn der 80-90% ausfüllen würde. Und 10% bin ich halt einmal wirklich außer der Fassung. Ja? Und das ist dann halt irgendwie noch verkraftbar. Ja? Aber es gibt Menschen, die haben 30%, 30%, 30%. Oder 33 genau gesagt, ja. So ungefähr. Also Drittel, Drittel, Drittel. Oder es gibt jemanden, der hat 60% ist er der Seriöse und 40% ist er das Biest. Und das Schlimme ist immer, dass es nicht mitkriegt. Und das nennt man eben Dissoziation. Das heißt, das ist eine Abspaltung, wo er plötzlich anders vom Sein her ist, als er ist. Er hat wie zwei Wesenheiten. Und jetzt kann man sich natürlich auch fragen, was heißt das aus religiöser Sicht, aus geistlicher Sicht? Hat Gott einem mit zwei Wesen geschaffen? Nein, natürlich nicht. Man ist ein Wesen von Gott her. Aber aufgrund von der Charakterentwicklung, aufgrund von dem, was ich in der Kindheit und Jugend mir an Verletzungen passiert ist und wie ich mich dann auch entwickelt habe, wie ich mir meine Identität dann auch gebildet habe, kann es durchaus sein, dass ich dann eben eine andere Verhaltensweise entwickelt, als wie meine Grundprägung, mein Grundcharakter. Und dann habe ich eben plötzlich eben zum Beispiel zwei Persönlichkeitsanteile und diese Anteile, die können eben dissoziieren. Das heißt, ich will eigentlich der gute Mensch sein, ich bemühe mich, ein guter Christ zu sein. Mir ist ein volles Anliegen, dass ich mein Leben und mein Job und meine Familie und alles gut schaffe. Ja? Und dann kippe ich auf einmal in eine andere Wirklichkeit und bin ein anderes Wesen und bin der, der pornosüchtig ist, der Alkohol trinkt, der brutal sündigt, der einfach seinen Weg geht mit einer Härte, dass man sich fürchten muss. Ja? Und dann, und das mache ich immer nur am Abend, immer nur von 21 Uhr bis, keine Ahnung, sagen wir jetzt 2 Uhr früh, ich kenne so jemanden, ja? Da ist er wirklich das Schwein und lebt das voll aus, aber ganz geheim, nur am Computer. Also, aber da chattet er auch mit Leuten und da ist er auch wirklich ein völlig anderer Mensch, als wie tagsüber, wo er der bemühte Familienvater ist und der in der Arbeit sitzt und eben sein Geld verdient. Und da würde er sowas gar nicht gut empfinden. Und wenn ihm jemand erzählt, da gibt's Leute, die sind total arg im Internet, würde er sagen, na, das ist unangenehm, das möchte er nicht. Aber am Abend dissoziiert er und ist wie ein anderer Mensch und lebt diese versteckte Schattenseite ungehemmt. Wenn man ihn erwischt in dieser Phase, ist ihm das ganz unangenehm und er will überhaupt nicht drüber reden, weil er voll wie ein Panzer ist und über Leichen geht, da knallhart in dieser Welt drinnen ist. Und wenn er wieder quasi in seinem Ritual aussteigt, ist er wieder der andere und will von seiner dunklen Seite nichts wissen. Und deshalb, wenn man dann in einem Gespräch, zum Beispiel in einem Therapiegespräch oder als Seelsorgsgespräch mit ihm über diese Seite redet, weil die Frau klagt, wie arg er ist, sagt er, na, so bin ich nicht. Das verabscheue ich sogar. Ich will überhaupt nicht so ein schlechter Mensch sein. Also ich will auch gar nicht so viel im Internet sein. Das geht mir so gegen einen Strich und das ist auch gar nicht christlich und so weiter. Also der findet dann ernst gemeintes gute Ausreden und in Wirklichkeit ist er ein geteilter Mensch. Und die Schwierigkeit, wenn ich dann nach einigen Takten Musik dann bringen, ist, wie kommen diese beiden Persönlichkeiten, diese beiden Anteile von dem einen Menschen wieder zusammen? Wie gibt es da wieder eine Integration? Wie kann man sich versöhnen mit diesem negativen Anteil, den man hat, den man schon seit Jahren dann vielleicht auch fürchtet? Aber, und das ist noch wichtig, man beichtet diesen Anteil normalerweise nicht, weil man will da gar nicht hinschauen. Das ist eben der Unterschied zu normalen Schuldgefühlen, die man als depressiver Mensch zum Beispiel hat oder als jemand, der bewusst merkt, man hat auch schwache Stellen, man hat auch Schwächen, man hat auch eben Dinge, die nicht in Ordnung sind. Die kann man dann gut beichten und kann da versuchen, daran zu arbeiten. Der dissoziierte, die geteilte Persönlichkeit, die wird diese schwarzen Seiten kaum beichten, weil das ist ja gar nicht so wirklich zugänglich, die ist ja gar nicht bewusst. Und wenn sie bewusst ist, dann will sie es nicht wahrhaben, verdrängt es und wird es auch nicht in die Beichte bringen, weil sie merkt, das ist so unangenehm, da will ich überhaupt nicht hinschauen. Und wenn man dann in diesen Prozess reinkommt, wo man da mal hinschaut auf diese andere Seite, das ist ja eine ganz heilsame Phase, die oft bei Heilungsexerzitien hochkommt und wo dann ganz viel Heilung auch geschieht. Ja.
Sie hören die Sendung Lebenshilfe auf Radio Maria. Heute der sechste und letzte Teil einer kleinen Reihe über Persönlichkeitsauffälligkeiten. Wir sprechen heute über die geteilte Persönlichkeit. Wer bin ich eigentlich? Und wollen uns jetzt im zweiten Teil näher anschauen, wie diese beiden Anteile wieder zusammenfinden können. Wir sind verbunden mit Dr. Reinhard Pichler.
Ja, der erste Schritt ist mal, dass ich bereit bin wahrzunehmen, dass ich auch einen möglicherweise ganz miesen Charakter habe, den ich natürlich nicht herzeigen will und der mir ganz unangenehm ist, dass das überhaupt hochkommt. Dass ich diese Ambivalenz versuche, einmal in den Blick zu nehmen und sage, ja, ich habe meine Schokoladenseite und ich habe meine dunkle Seite. Also weiße Schokolade und dunkle Schokolade. Also ich bemühe mich voll und ich versuche auch wirklich ein gutes Leben zu leben, aber ich habe echt eine Seite, die nicht nur sich so reinmischt, sondern die wie abgespalten ist. Und wenn es da so etwas Abgespaltenes gibt, merkt das oft der Ehepartner zuerst oder es merkt die Umgebung zuerst, es merken die Arbeitskollegen zuerst, es merken andere Menschen, wo ich mir denke, das gibt's ja nicht, wieso merken die das? Ich sehe das nicht, ja. Ich sehe es deshalb nicht, weil ich ja nicht hinschauen mag, weil es ja total unangenehm und peinlich ist und beschämend ist. Deshalb braucht's oft einen klugen Priester oder eben halt jemand, der sich da auch auskennt mit diesem Phänomen. Die nicht so selten ist, diese Störung, ja, ist häufiger als man denkt. Man muss nur gut abgrenzen können. Nicht jeder hat jetzt gleich eine geteilte Persönlichkeit, nur weil er auch einmal schlechte Seiten hat, weil er auch einmal aggressiv ist, weil er auch einmal am Tisch haut oder so ähnlich, ja. Das ist bitte, wäre ein Missverständnis, ja. Sondern eine geteilte Persönlichkeit ist wirklich jemand, der in einem anderen Status sich über einen längeren Zeitraum auch befindet. Und diese Dissoziation, die fängt an durch äußere Zeichen. Ich habe schon oft erleben können, weil ich halt auch darauf geschult bin, wie ein Mensch dissoziiert. Und zwar, wenn er in die Enge kommt oder wenn die Zeit gekommen ist, zum Beispiel, er weiß, immer um 9 Uhr fängt er an mit dem Internet spielen, ja, oder mit der Pornografie oder was auch immer, ja, oder mit Telefonieren oder so ähnlich, dann bereitet er schon alles vor. Dann wird er schon unruhig, weil er schon weiß im Kopf, ab 9 Uhr sind diese anderen Spielkollegen und da muss ich online sein und oder so ähnlich, ja. Also er bereitet sich schon auf diesen anderen Status vor und verabschiedet sich vom normalen Status und geht in diesen ungesunden Status hinein. Und da gibt's, wenn man als Ehepartner zusammen eben sich gut kennt und oder wenn man eben als Arbeitskollegen sich gut kennt, wie auch immer, ja, merkt man schon, der verändert sich gerade. Der ist jetzt gerade wieder so komisch, der wird gerade komisch. Oder ich habe einmal eine Patientin beobachten können, die hat dann begonnen, Hände zu reiben, sich am Körper so abzustreifen, wie wenn sie eine Art Haut ausziehen würde. Ganz komisch, ja. Und tatsächlich hat sie sich dann richtig gehend verwandelt. Und das ist auch ein bisschen erschreckend, ja. Es kann auch durchaus sein, dass da auch mit muss man auch wirklich sagen, auch mit anderen geistigen Kräften dann auch Dinge zu tun haben, wo sich auch dann die Stimme sogar verändert und so weiter. Also da gibt's schon der Gesichtsausdruck verändert sich, ja. Und das sind schon ernstzunehmende Dinge, die man wahrnehmen muss. Und nachher, wenn dieser Ego-State wieder vorbei ist, ist es wieder anders, ja. Also der Übergang vom Negativen zum Positiven ist meist relativ gleitend und flott, während vom Positiven ins Negative, also ins Belastende für die Person, auch ins Verletzende für die Person, ist es seltener. Und jetzt gibt's zwei schwache Anteilsarten. Das eine ist der gesunde Anteil, ja, der hoffentlich 80-90% ausmacht. Und dann kann es eben einen schwachen Anteil geben, ja, oder einen dunklen Anteil. Das kann ein verletzter Anteil sein, aufgrund von Verletzungen aus der Kindheit oder aufgrund von Verletzungen im Laufe des Lebens, wo ich mich dann so entwickelt habe, aber meistens aus der Kindheit. Oder es kann ein verletzender Anteil sein. Also einmal bin ich passiv Opfer und lebe dann diesen Ego-State, diese dunkle Seite, weil ich verletzt bin und weil ich mir da nicht helfen kann und weil ich da innerlich verzweifelt bin und ich versuche irgendwie das Leben zu schaffen und schaffe es aber dann nicht und stürze dann quasi in mich ab. Und das andere ist, dass ich dann einen verletzenden Anteil habe, wo ich selber verletze, wo ich selber quasi zum Täter werde, wo ich selber dann meine ganzen Aggressionen oder meine ganzen Unfrieden, den ich in mir habe, auch meine ganze Sündhaftigkeit oder auch meine ganze Belastung, sei es generationale Belastung oder auch eben Belastung von anderen Mächten, sage ich mal, auch spirituellen Kräften, eben dann auch die dann auch zu sehr ihnen Raum gebe, ja. Und dadurch bin ich dann in einer anderen Wirklichkeit, die ich nicht will und wo ich mir dessen auch gar nicht so bewusst bin, aber die mir immer wieder passiert. Und deshalb ist der Schritt 1 jetzt mal, dass ich mir dessen mal bewusst bin, dass ich möglicherweise in 2 oder hoffentlich nicht mehr als 2 States mich befinde. Und dann muss man schauen, ist es ein verletzter Anteil, also Opfer, oder ist es ein verletzender Anteil, Täter? Oder habe ich einen Opferanteil, einen Täteranteil und einen normalen Anteil? Und kann ich die dann beginnen, irgendwie mal miteinander in Kontakt zu bringen? Kann ich verstehen, warum ich diesen Opferanteil habe? Aus der Herkunftsfamilie, aus der Geschichte meiner Erziehung, meines Werdegangs, meiner Identität, meines jungen Erwachsenenalters, meiner Beziehungsabbrüche, meiner Schwierigkeiten in den Jobs und so weiter. Ja. Und kann ich verstehen, zum Beispiel, wenn das so ist, dass ich einen Täteranteil habe? Ab wann bin ich selber zum Täter geworden? Ja? Das sind sehr unangenehme Fragen, die man nicht so locker beantworten kann. Was ist passiert, warum ich zum Täter geworden bin? Warum bin ich zum Panzer geworden? Ja? Warum bin ich im Lauf meines Lebens so hart geworden? Warum habe ich mich auf Mächte eingelassen, wo ich gewusst habe, die tun mir schlecht? Und da können wir jetzt was ganz Normales sagen. Warum habe ich zu trinken angefangen? Ja? Warum trinke ich jetzt immer noch, wenn ich in diesem State bin? Also State im Sinn von Status, im Sinn von Seinsweise, von Art zu denken, zu fühlen, zu empfinden, zu leben, auch zu lieben. Also das geht dann bis hinein in die Partnerschaft, in die Sexualität und so. Das sind dann ganz furchtbare Erfahrungen dann für einen Ehepartner, wo dann der Ehepartner den nicht mehr wiedererkennt und dann verzweifelt ist und sich denkt, ja, das ist ein anderer Partner auf einmal, das ist entsetzlich, wie komme ich da wieder raus? Der spricht das an und der sagt, wieso, ich bin nicht so wie immer, ja, und kann das selber gar nicht erkennen. Und das ist natürlich eine große Not und eine große Sprachlosigkeit dann auch. Ja. Das heißt, das braucht einmal wirklich einige Zeit, auch professionelle Hilfe und Unterstützung, oft mit traumatherapeutischen Kompetenzen seitens des Therapeuten, der auch eine Traumatherapieausbildung hat und dann auch Traumatherapieerfahrung hat, um einmal diese Traumen überhaupt anzuschauen. Weil meistens kommen diese Abspaltungen durch Traumen, zum Beispiel auch durch Missbrauch, durch Gewalterfahrungen, durch nicht verarbeitete Überforderungssituationen in der Kindheit, wenn die Mutter total dominant war und das Kind unterdrückt hat oder einfach nicht lieben konnte, dass das Kind komplett mit sich allein, sich selbst überlassen war, ohne Geborgenheit, ohne Schutz, ohne Halt, dann können solche Abspaltungen von der Persönlichkeit entstehen. Wenn das mal gelingt, dass ich diese einzelnen States einmal erkenne und benennen kann, habe ich sie schon ins Bewusstsein gehoben, ist schon ganz viel passiert, dann ist es wichtig, dass ich erkenne, warum es so gekommen ist, dass ich auch den Menschen vergebe, die das bei mir induziert haben, also auch angestoßen haben, Das kann eine Verführung sein zu einer Homosexualität in der Jugend. Ja. Das kann eine Drogensache gewesen sein, wo man jemand bewusst mehr Drogen gegeben hat, als ich vertragen habe und mich mehr oder weniger überredet hat und manipuliert hat, dass ich noch mehr Drogen nehme. Das kann eben ein sexueller Missbrauch sein. Es kann eine emotionale Gewalt sein, wo ich ständig unter Angst war, dass die Mutter mir droht, wenn ich nicht so bin, wie sie will, dann passiert was, ja, oder dann bin ich einfach nicht geliebt oder dann brauche ich auf nichts mehr hoffen und so weiter, ja. Also es gibt verschiedenste Gründe und was ich jetzt aufgezählt habe, sind nur einige wenige gewesen. Und wenn ich das jetzt weiß und auch weiß, warum ich zum Beispiel jetzt Täter geworden bin, also der verletzende Anteil, nicht der Verletzte, sondern der verletzende Anteil, dass ich weiß, warum ich jetzt selber versucht habe, wieder mich zu rehabilitieren. Das ist wie wenn ich kämpfe. Ich habe so viel Angst gehabt, dass ich dagegen gekämpft habe, dass ich versucht habe, mich rauszuholen aus diesem Loch, ja, aus dieser Grube, dass ich da rauskomme. Wenn das gelingt, dann wäre ich oft zum Täter. Und natürlich ist der, dass ich Täter wäre, kein erfolgreicher Versuch, rauszukommen aus meiner Misere. Aber es ist ein hilfloser Versuch, oder wie soll ich sagen, ein frustraner Versuch, dass ich es schaffe. Leider schaffe ich es dann wieder nicht, ja, sondern merke, ich mache noch mehr Mist, ich mache noch mehr Schwierigkeiten, ich muss es noch mehr abspalten, weil es ist ja doppelt peinlich. Ja. Habe ich schon erkannt, versuche es eh und gehe dann genau ins Gegenteil. Ja. Jetzt mache ich dasselbe, was ich nie wollte, nämlich so zu werden wie mein Vater. Entsetzlich, das wollte ich überhaupt nicht. Ja. Ich habe alles getan in meinem Leben, dass ich nicht so brutal wäre wie mein Vater und jetzt bin ich es genauso. Irrsinnig beschämend. Aber auch das gilt es anzuschauen. Und wenn ich das dann auch angeschaut habe, auch einordnen konnte und auch versöhnen konnte, ich muss sowohl die Opferanteile als auch die Täteranteile mit mir versöhnen und zu einem Frieden bringen, dann gibt es einen Weg hinaus, nämlich der Integration. Wie kann ich diesen beiden Anteilen, dem Opferanteil und dem Täteranteil, also der verletzt wurde und der weiter verletzt, wie kann ich diese beiden Anteile in meine normale Persönlichkeit, in meine gesunde und starke Persönlichkeit, in meine stabile Persönlichkeit integrieren, ohne Ambivalenzen. Und das kann ich bei der Opferpersönlichkeit, die verletzt wurde, so integrieren, dass ich auf die sensiblen Seiten achte, dass ich eben sehr genau spüre, was sind meine Bedürfnisse, dass ich sehr genau wahrnehme, was ist der Weg, dass ich nicht mehr in diese Abspaltung kommen, sondern dass ich erkenne, aha, das brauche ich, das tut mir gut, das ist notwendig, das ist Teil meiner Grundbedürfnisse, ja. Und also als Beispiel, wenn ich so in diese Opferpersönlichkeit kippe, weil ich innerlich ständig abgewertet wurde, na, dann brauche ich zum Beispiel eine Unterstützung, dass ich erkenne, es ist gut so, wie ich bin. Ja? Auch im Alter, es ist gut so, wie ich bin. Ich darf so sein, wie ich bin. Ja? Damals als Kind durfte ich nicht so sein, wie ich bin, aber jetzt ist es gut so, wie ich bin und ich darf so sein, wie ich bin. Zum Beispiel. Ja? Oder bei der Täterpersönlichkeit ist, dass ich das insofern integriert, dass ich sage, ich konnte mich nicht wehren, ich wehre mich jetzt da auf eine falsche Art und Weise, auf eine überschießende Art und Weise, ich räche mich an Dritten und Vierten, die gar nichts damit zu tun haben, ich verletze Unschuldige, ich vergebe dem Schuldigen, der mich auch schlecht behandelt hat, wo ich damals Opfer war und dann aufgrund von meinem Opferstatus zum Täter wurde, um mich zu wehren. Ich erkenne jetzt, dass ich mich wehren kann, aber ich brauche mich nicht mehr so aggressiv wehren, ich brauche nicht mehr zurückschlagen, sondern ich kann erkennen, wie ich jetzt dieser Enttäuschung, dieser Aggression, dieser Unterdrückung einen neuen Platz zuweisen kann. Das ist jetzt ein bisschen schnell erklärt, aber ich möchte noch dann die Gelegenheit geben, noch anzurufen. Mit einem Satz noch. Diese neue Platzzuweisung von den aggressiven Anteilen in mir heißt, dass ich erkenne, dass es okay ist, dass ich auch ein Aggressionspotenzial habe. Aggression ist nicht von vornherein was Schlechtes, sondern ist auch was Gesundes. Ich muss mich auch wehren können, ja. Ich muss auch sagen können, hallo, ich bin Abwehr, ich bin auch da, ja. Sowohl als Frau als auch als Mann. Ich muss mich auch schützen vor den Angreifern und zwar kompetent schützen. Wenn ich mich immer hilflos schütze, zu schützen versuche, das hilft nichts, brauche ich irgendwie mehr Schutz, brauche ich ja Hilfe von außen, brauche ich einen stärkeren Beschützer und so weiter. Das heißt, ich kann das alles auch integrieren, indem ich sage, ich darf mich schützen, ich darf auch mir Hilfe holen, ich darf auch mich abgrenzen, ich darf auch wirklich nicht die Aggression weitergeben, sondern ich darf auch erkennen, dass das, was bisher gewesen ist, nur deshalb war, weil ich da hineingekommen bin und mir nicht helfen konnte, weil ich hilflos war, aber jetzt bin ich nicht mehr hilflos, weil jetzt weiß ich, wie es funktioniert. Jetzt kenne ich die Dynamik, ja. Die ist dann oft halt mit Hilfe von einem Traumatherapeuten erst erkennbar und erst herausgearbeitet und herausgeschält. Aber dann habe ich's, ja. Und dann kann ich sie auch diese Täter Anteile in meine normale Persönlichkeit integrieren und man wird dann merken, und das ist eben doch das Schöne dran, es wird zur Ruhe kommen. Ja? Ich werde diese Täteranteile nicht mehr brauchen, sondern diese negative Aggression wird sich umwandeln in eine kreative Gestaltungskraft, die auch einen Lebenssinn gibt und die nicht negativ destruktiv ist, sondern die dann konstruktiv positiv wird. Ja, das war jetzt da in Kurzform ein sehr komplexes, schwieriges Thema, aber durchaus eines, das schon einige betreffen könnte. Und ich freue mich jetzt auf Ihre Anrufe, Nachfragen, vielleicht auch Zeugnisse oder Beispiele, wie was Sie erlebt haben. Ich bitte um Bekanntgabe der Telefonnummer.
Sie erreichen uns unter 01 710 60 16 von außerhalb Österreichs mit der Vorwahl 00431. 710 60 16. Dr. Reinhard Pichler hat heute über die geteilte Persönlichkeit gesprochen im Rahmen unserer Sendereihe Persönlichkeitsauffälligkeiten. Ich grüße die erste Anruferin aus der Steiermark. Maria, bitte.
Grüß Gott.
Grüß Gott, bitte.
Ja, grüß Gott, Herr Dr. Pichler. Und zwar, ich habe jetzt sehr gespannt Ihren Vortrag gelauscht und ich habe da jetzt einiges erkennen können, also in was die Eigenschaften betrifft, was auch jetzt mein Mann hat, beziehungsweise mein von mir getrennter Mann inzwischen. Es war so, dass er also immer wieder so extreme Stimmungsschwankungen hatte und also vom mürrisch sein bis dann doch wieder lieb sein und ich bin einfach mit diesem Karussell sozusagen nicht zurechtgekommen, mit diesem Gefühlschaos, also diese Unberechenbarkeit. Fällt das in diese Kategorie oder?
Ja, fällt genau in die Kategorie, richtig, ja?
Ja,
Also es ist, man ist immer total verstört dann und denkt sich, das gibt's ja nicht, ja. Also jetzt, ich bin wie im falschen Film und tatsächlich, Sie sind auch in einem anderen Film und auch
Ihr Ex-Mann war dann in einem anderen Film, ja?
Genau. Und wie gesagt, ich habe eben nie mit dieser Konstanz irgendwie rechnen können. Ich habe nie gewusst, wie bin ich jetzt dran?
Weil stimmt. Das ist sehr verstörend.
Einfach so schnell gekippt bei ihm.
Ja, Sie haben recht. Das ist sehr verstörend und das kann auch, das ist unterschiedlich. Bei manchen kann man das schon einschätzen, dass es langsam kippt, ja, oder langsam sich ändert. Mhm. Und bei manchen geht das, wie wenn man einen Schalter umlegt, ja. Das ist dann noch schwieriger, wenn sich so ein Schalter umlegt, dann ist man selber immer voll von den Socken, aber auch der Betreffende selber ist von den Socken, das ist dann noch schwerer.
Mhm, mhm. Und wenn ich das zum Beispiel angesprochen habe, dann hat er das sehr schnell auf mich zurückgeworfen und hat gesagt, du bist ja schuld, du hast ja das und das getan und das war nicht in Ordnung.
Ja, weil er versucht natürlich irgendwie seine Gesamtpersönlichkeit zusammenzuhalten. Das ist so, wie wenn ein Stück Persönlichkeit zerfällt in zwei Teile, wie wenn man eine Zitrone in zwei Teilen schneidet, dann fällt es auseinander, ja. Und er versucht natürlich, dass es irgendwie zusammenbleibt und das geht dann oft durch Anschuldigung von anderen, um zu sagen, bei mir fällt nichts auseinander, du nimmst es falsch wahr.
Mhm, genau, das hat immer gesagt, du hast eine falsche Wahrnehmung, wenn ich das angesprochen habe.
Ja.
Weil ich wollte natürlich schon, dass unsere Beziehung ja harmonisch ist und dass wir eben wirklich ein gutes Eheleben führen können und wollte das irgendwie bereinigen in einem Gespräch und das ist auch in der Kommunikation dann immer gekippt.
Ja. Also keine Sorge, Sie haben eine richtige Wahrnehmung gehabt. Sie konnten es nur nicht formulieren, weil es auch wirklich schwer ist, zu sagen, hey, du bist jetzt in einem anderen Status und das braucht, also das kann man auch so als normaler Mensch ja gar nicht sagen, weil man sich das gar nicht denkt, dass sowas gibt. Ja. Aber das wäre das Richtige gewesen und dann hätte er sicher gesagt, Blödsinn, ich bin in keinem anderen Status, das stimmt nicht. Aber erst wenn er langsam merkt, wie er sich wirklich anders benimmt und wie er wirklich sich anders verhält, dann hätte er es vielleicht annehmen können und hätte dann arbeiten können und dann wäre es auch gut weitergegangen wahrscheinlich. Aber das war nicht machbar. Ja. Mhm. Und das ist oft so, dass dann Beziehungen deshalb scheitern, weil diese Menschen es einfach nicht wahrnehmen. Das geht nicht.
Und diese Selbstreflexion vor allem auch nicht haben.
Ja, genau. Richtig, ja. Stimmt. Ja. Ja, also vielen Dank.
Das war ganz, danke. Ganz wichtig. Danke, Herr Dr. Bichler.
Ja. Alles Gute Ihnen. Gell?
Danke sehr. Wiederhören. Ihnen auch.
Wiederhören.
Wiederhören.
Und nun Helga aus Niederösterreich.
Hallo? Hören Sie mich?
Sind Sie noch da, Helga? Hat ja vielleicht zu lange gedauert. Dann schauen wir, ob Andrea Maria in der Leitung ist noch aus Wien.
Hallo?
Grüß Gott. Ich möchte fragen, und zwar anknüpfend an die vorige Dame, es fehlt ja an dieser Selbstreflexion und eigentlich kann man dann sagen, es müsste ein Wunder geschehen, dass so eine Person, die dissoziiert ist, auf die Idee kommt, ich möchte da hinschauen. Eigentlich ist es ein Wunder, nicht?
Also ja, stimmt, es ist schon ein Stück ein Wunder, aber es ist auch jetzt wieder nicht gar so ein Wunder, weil die Person leidet schon sehr drunter. Also war auch bei der vorigen Hörerin ja, das ist irrsinnig belastend. Man muss sich dann irgendwie rechtfertigen und sagen, du hast eine falsche Wahrnehmung und das gibt's nicht. Aber in einer stillen Stunde denkt sich jeder, bin ich auch falsch, ja? Habe ich auch irgendwas, was nicht passt? Natürlich, nur dann schiebt man es halt wieder weg und sagt, na, sicher nicht.
Aber trotzdem sozusagen, dass dieser Punkt kommt, wo dann ein Mensch sagt, so jetzt suche ich wen auf, eine Person mit Kompetenz und so weiter, wie Sie das eh geschildert haben.
Also ehrlich gesagt schon. Also die Leute leiden extrem drunter, in Wirklichkeit leiden die alle drunter und die meisten suchen dann schon eine Therapie auf, vor allem die Frauen, weil sie merken, das geht gar nicht.
Ich rede hier von Männern.
Ja, Männer gehen immer erst zum Arzt, wenn sie gestorben sind. Ja? Also jetzt übertrieben formuliert, ja. Aber
es kommt jetzt der zweite Punkt. Es gibt ja immer so wunderbare Geschichten, die ich halt so höre, wie Märchen aus Tausend und einer Nacht, aber ich glaube sie. Also diese unglaubliche Bekehrung zu Jesus. Sie hatten, ich weiß nicht, was sie für ein Erlebnis gehabt haben, ja. Und dann, also so urplötzlich, also im Sinne, jetzt bin ich ein anderer Mensch und so weiter und ich habe gesehen, mein ganzes Leben war falsch und hin und her und dann werden sie unglaublich fromm, fangen an, Gott zu preisen, zu singen, ihr Leben zu ändern, alles ist wirklich wunderbar, Milch und Honig fließt und es wird gearbeitet an den eigenen Anteilen und von der Sünde zur Tugend und diese ganzen Geschichten. So, jetzt wollte ich Sie fragen aus Ihrer Praxis. Ich höre das immer wieder, das gibt es, ja. Also das können nicht erfundene Geschichten sein.
Ja, das gibt's.
Aus Ihrer Praxis, wie oft passiert das, es müsste ja möglich sein, durch Jesus, den Sohn Gottes, eine derartige Konversion zu erfahren, dass man dann wirklich auch praktisch im Leben sein Leben so ändert, dass man dann eben auch diese dissoziierten Verhaltensmuster oder Prägungen da irgendwie...
Also danke wirklich für diese ausgezeichnete, prägnante Frage. Das ist ja das, was uns alle bewegt, ja, uns Christen. Ja. Wenn jemand die Gnade hat, so eine Bekehrung zu erfahren, warum ist er dann psychisch immer noch nicht heil? Das ist ja die Frage, weil die ändern sich ja zum Teil wirklich, die Menschen, die fangen an zu beten, die werden wirklich viel besser als wie vorher, aber es bleibt dann oft noch ein psychischer großer Rest über und das ist oft durchaus 50%, wo man sich denkt, ja, aber wieso hat Gott nicht ganz alles gleich geheilt? Wieso ist und das ist eben das, weil die Gnade auf der Natur aufbaut. Ja, Gott macht nicht quasi jetzt alles sofort ganz gut. Das macht er dann im Himmel, glaube ich. Ja, aber auf der Erde haben wir noch eine Aufgabe, uns auch selber zu bemühen und selber auch noch Reifungsschritte auch unter Leiden und unter also Eigenverantwortung, Gefühl, Wille und Verstand, die drei Seelenkräfte selber auch zu nutzen, um einen guten Weg zu gehen. Weil so erarbeitet man den Himmel. So unter Anführungszeichen erarbeiten muss den Himmel, obwohl wir den Himmel immer geschenkt kriegen. Aber es geht auch darum, dass wir sehen, als gläubige Menschen, boah, wir haben einen Prozess, wir müssen uns auch bemühen, es ist nicht nur alles geschenkt. Natürlich ist Gott barmherzig, aber es geht auch wirklich um einen Einsatz unseres Lebens, um Ganzhingabe, um volles Bemühen hier auf der Erde.
Darf ich Sie fragen, in diesem Zusammenhang, was Sie jetzt gesagt haben, die 50%, den Rest, ja? Eigentlich denke ich mir rein theoretisch, müsste es ja möglich sein, wenn ich wirklich in den Schriften studiere, alles mache, was halt irgendwie so verlangt ist, beziehungsweise übliche Tradition, ja? Dann müsste eigentlich ein Psychiater, ein Therapeut, ein Berater, ich bin selber, habe selber Ausbildung, also deswegen frage ich von, müsste eigentlich sich unnötig sein. Es müsste doch eigentlich Gott selbst, der Allmächtige ist, genügen. Und das Studieren der Schriften, das Gebet, die Sakramente, alles, Gemeinschaft und so weiter.
Ja, aber wenn es so wäre, dann wären in den Klöstern nur Heilige, weil die machen genau das. Die beten ganz viel und die beten großartig und die halten, wie soll ich sagen, die Gnade hier auf Erden ständig wach. Also wenn es keine Klöster mehr gäbe, dann schaut die Welt anders aus, ja. Also es passiert ja so viel Gnade, ja. Und das Spannende ist, die Psyche des Menschen ist nicht besser. In den Klöstern gibt es furchtbare Zustände zum Teil, ja, aber auch in den Ehen, wenn ein Ehepaar betet, the family who prays together stays together, ja, schon, und trotzdem leiden die Ehepartner aneinander, weil sonst wäre es ja nur super, sonst würden wir nur beten müssen und sofort sind alle psychischen Verletzungen weg und sofort ist alles großartig, weil Jesus heilt und Jesus, durch die Kraft des Wortes Gottes wird das alles gut. Kann schon sein und es gibt auch die Erfahrungen, dass wirklich Ehepaare, weil sie wirklich intensiv im Gebet sind, ganz viel Heilungsprozesse und trotzdem ist oft ein Kampf. Trotzdem ist es ein Bemühen, dass ich mich meine Persönlichkeit noch weiterentwickle, dass ich mich ändere, dass ich liebevoller werde, dass ich meine alten Verletzungen aus der Kindheit bearbeite. Das geht oft nicht von selber. Und auch auf den Heilungsseminaren. Ja, sagen Sie, ja? Entschuldige.
Und da hätte ich mich gefragt, wir haben dann in den Schriften eigentlich dann keine Weiterführung und er heilte sie ja alle, ja? Zum Beispiel eine Stelle, Markus oder irgendetwas.
Er heilte sie auch alle, aber auch der Petrus ist nachher wieder fischen gegangen und hat ihn verleugnet.
Aber was war nachher? Eben.
Der Petrus ist ja geheilt worden durch Jesus von Anfang an. Der war fasziniert von Jesus, der hat für ihn alles gegeben, ja. Und trotzdem hat er ihn verleugnet und trotzdem hat er nachher nicht mehr weiter gewusst. Haben wir jetzt in den Evangelien jetzt gehört, oder in der Apostelgeschichte, ich weiß jetzt auch nicht mehr, was ich tun soll, ich mache wieder, was ich früher gemacht habe, ich gehe fischen, ja, keine Ahnung, ja. Hoffentlich begegne ich Jesus vielleicht beim Fischen, wo ich damals halt war. Und tatsächlich hat er ihn ja auch begegnet. Aber das ist alles ein Prozess. Auch Jesus ist ja dann auch gereift, der hat er dann auch, dass er dann auch geheilt hat, Geld und das besitze ich nicht, aber was ich habe, gebe ich dir. Ja? Im Namen Jesu steh auf. Ja? Also Gott wirkt dann eh, aber er wirkt immer auch durch uns, nicht immer, aber oft durch uns. Wir sind seine Werkzeuge. Wenn er will, dass er uns als Werkzeug verwenden will, und da will er uns auch reinigen und reifen lassen. Aber er kann auch, wenn wir noch gar nicht gereinigt und geheilt und noch gar nicht gesund sind an Leib, Seele und Geist, kann er trotzdem durch uns Wunder wirken. Oder auch ohne uns.
Ja, ja, verstehe schon. Also das war sehr interessant. Ich danke Ihnen herzlich.
Ja, danke auch und danke für den tollen Anruf. Alles Gute. Bitte.
Wiederhören. Ja. Und nun begrüße ich Hilde aus Wien.
Ja, grüß Gott. Das war jetzt für mich sehr interessant, was ich da gehört habe. Ich selbst habe zweimal in meinem Leben Gott erfahren. Und zwar, ich habe 41 Jahre ohne Gott gelebt. Und dann hat der Feind der Seele aber mir innerlich immer eingeredet, du kriegst nie wieder Gnade von Gott, weil ich bin von Kanada weggegangen. Ja? Und ich habe das geglaubt. Und dann kam eines Tages Messe in meinem Zimmer von Radio Maria. Der Heilige Geist war so stark und der Priester sagte, der Heilige Geist soll auf vier Seiten helfen und der letzte Aufruf war unverkennbar mein Leben. Und wie ich die Gnade Gottes erfahren habe, konnte ich es gar nicht fassen, weil ich geglaubt habe, ja, was der Feind mir eingeredet, so ist es. Und ich habe eine halbe Nacht geweint und gedankt, dass Gott mich wieder in seine Gnade geholt hat. Und das kam auch so zustande, ich habe eine Schwester im Herrn in Kanada angerufen, wo ich in der Glaubensgemeinschaft war. Und die hat mir gesagt, ich habe jeden Tag für dich gebetet, 41 Jahre. Und dann hat Gott sich erbötigt und hat mich noch einmal in seine Gnade geholt. Das heißt, was ich da jetzt gehört habe, der Mensch bemüht sich und dann ist er anders. Das ist nicht der Mensch. Der Heilige Geist verändert den Menschen. Und das ist das Wunderbare, wenn man die Gnade Gottes erlebt, ja, dass er einen wirklich zu sich holt wieder. Aber eines ist auch klar mit dem, wieso hat Gott nicht gleich die Menschen gleich geheilt. Je mehr wir in dem Wort Gottes leben, Jesus sagt, wenn ihr meine Gebote haltet, dann könnt ihr zum Vater gehen und ihr bekommt alles, was ihr wollt. Aber zuerst müssen wir nach seinen Geboten leben. Und je mehr wir leben, umso mehr ist Gott dann bereit, uns zu heilen. Ich selbst habe jetzt eine Hagiotherapie gemacht, bin noch nicht fertig, ich darf noch weiterkommen. Und ich habe gemerkt, wie man auf geistlicher Basis, was einem im Leben alles geschadet hat, wie man da sich wieder heilen kann. Ja? Also es kommen viele Aspekte zum sich wieder heilen. Ja? Aber in erster Linie ist es, dass wir Gott eben die Gebote halten. Und dann ist Gott auch bereit, uns in Fülle zu geben und zu segnen.
Super, vielen, vielen Dank für
bitte gerne.
Diese. Wiederhören. Danke, danke wieder. Ja.
Aus Tirol nun Margit am Telefon.
Ja, grüß Gott. Na, ich wollte jetzt gerade mal sagen, als auf die Anruferin, nicht die vorige, sondern die Vorvorvorige. Also es wird immer gesagt, wegen Herrgott, warum gewisse Sachen halten zu sein. Aber was denn eigentlich die Menschen dafür? Hallo?
Ja.
Aber was, die Menschen sagen immer, ja, na warum lässt der Herrgott das zu und das zu? Aber was tun denn wir eigentlich dafür? Das möchte ich auch gerne mal wissen.
Stimmt, Sie haben ganz recht.
Was das Menschheit immer nur fordern und fordern und fordern.
Ja, genau.
Und immer, weil ich kann nur sagen, mir hat der Herrgott so oft geholfen. So oft. Und es gehört einfach ein Vertrauen dazu. Das sage ich mal. Und die Bereitschaft, um gesund zu werden. Und manche Menschen nehmen das gar nicht an. Weil da rede ich aus Erfahrung von meiner Schwester. Also, der nimmt es gar nicht an.
Stimmt. Stimmt.
Und ich möchte einfach mal sagen, dass man mal vielleicht auch einmal manche Menschen lachen über Herrgott und so. Und ich sage einfach, man sollte einmal einfach den Herrgott mehr tun. und nicht sich immer beschweren, warum sind manche Sachen so. Das ärgert mich irgendwer. Deswegen habe ich es angerufen.
Danke, dass Sie angerufen haben. Das ist auch ganz ein wichtiger Aspekt, ja, weil es ist oft wirklich eine große Not, dass man auch manche Sachen nicht annehmen kann. Auch man will es erkennen und man kann es nicht annehmen. Beispiel jetzt Süchte, ja. Man ist in der Sucht drin, man weiß, man soll draus und man betet so gut man kann und man kommt nicht raus, zum Beispiel, ja. Oder auch psychiatrische Erkrankungen, ja, Schizophrenie oder manisch-depressive oder paranoide Geschichten, ja. Ganz schwer zum Rauskommen, ja, wo man wirklich sagt, hey, ich bete eh so gut ich kann, mehr kann ich nicht. Und da ist eben auch dann das Geheimnis, dass eben auch Jesus auch in der Bibel sagt, ja, nicht alle wurden geheilt, nur der Syrer von Naaman, ja, zum Beispiel ein Aussatz. Es gab viele, die Aussätze gehabt haben. Und warum sind nicht alle geheilt worden? Also es ist ein Geheimnis, ja, warum manche sich so bemühen und nicht geheilt werden und warum sich manche gar nicht bemühen und trotzdem geheilt werden. Es ist Sache Gottes. Gott weiß viel mehr, als wir wissen, und seine Gedanken sind nicht unsere Gedanken und seine Wege sind nicht unsere Wege. Ja. Er ist Gott, ja. Genau. Danke für Ihren Anruf. Ja.
Und wir sind auch da, um etwas zu lernen auf der Erde.
Ja, da haben Sie recht. Da haben Sie recht, ja. Ja, danke vielmals.
Gut, danke schön. Wiederhören.
Eine Frage darf ich weiterleiten. Einer Mutter mit einem 19-jährigen Sohn, der auch diese Symptome zeigt, wenn man das so sagen kann, dieser geteilten Persönlichkeit, und der immer wieder sehr stark aggressiv ist, und was sie da ganz konkret machen kann in diesen Phasen.
Ja, das ist jetzt so schwierig, also ganz theoretisch zu sagen, aber grundsätzlich geht es darum, dass man ihn natürlich als Person ernst nimmt, wie er ist, und schaut, dass er aus der Aggression rauskommt und ein bisschen draufkommt, warum ist er jetzt gerade so aggressiv, was macht ihn so verzweifelt, was hat ihn so verletzt, warum ist er jetzt Täter geworden, ja. Ist er verzweifelt, weil er sein Leben nicht hinkriegt, ist er verzweifelt, weil er abgelehnt wird, ist er verzweifelt, weil er merkt, die anderen geben ihm keine Chance, er braucht irgendwo, oder ist er verzweifelt, weil er einfach nur Liebe braucht, ja. Das müsste man dann im Einzelgespräch noch tiefer besprechen, ja. Aber
Gut. Mhm. Die Telefonleitungen sind frei für eine letzte Runde. 01 710 60 16 von außerhalb Österreichs. 0043 1 710 60 16. Der nächste Anruf kommt aus Tirol. Ich begrüße Manfred, der jetzt gerade unterwegs ist mit dem Auto.
Ja, hallo, Scott.
Ja, hallo, bitte, Johannes.
Ja, also ich hatte einen Beitrag zu, also ich werde irgendwas gesagt dazu, und zwar folgendes, wie die Dame gesagt hat, wieso gibt es immer nur Leid, obwohl man Glauben ist und eine Bekehrung erfahren hat, dann denke ich, ist also so, es geht immer um ein gegenseitiges Sterben. Und also so wie Jesus am Kreuz gestorben ist und sich voll hingegeben hat und aber alles machen hätte können, so ist es im Prinzip, so müssen wir auch sterben lernen, um sich ganz hinzugeben, weil das Gesetz der Liebe sterben ist, ja. Und zu denken, dass man mit dem Leid, was nachher durch der Bekehrung auf einen zukommt, wenn man das nachher Jesus abgibt, wenn man sagt, okay, das tut mir jetzt weh, oder das ist passiert in der Ehe, ganz egal wo, im Kloster, und ich gebe das jetzt ab, ich bleibe nicht an dem stehen, sondern ich gebe das ab und mache wieder rein den Tisch und verzeihe, nachher habe ich trotzdem das Heil und die Freude in mir und nicht die Verzweiflung, trotzdem Leid, und dass sich von außen nichts ändert, sondern nur von innen her ändert sich jetzt sehr viel. Das glaube ich, das werden wir auf Erde immer leben, bekehrt oder nicht bekehrt. Und wer heilig ist, der hat einfach das schon ganz intus die volle Hingabe, immer nur den Willen Gottes zu leben.
Ja, stimmt. Kann ich nur unterstützen. Vielen Dank für diesen Beitrag.
Jetzt hat man gedacht, ich muss ich anrufen, weil es hat mir jetzt brennt. Und man denkt, na, das ist Leid, wieso auf der Welt so viel passiert. Weil Jesus hat gesagt, jetzt, wenn das Leid und die Hungernden immer bei euch haben. Und ich glaube einfach, dass die Welt Gott verlassen hat, dass es ein anders ausschaut. Weil europäische Wurzeln, wieso war Europa immer so gesegnet von jeher, weil sie die Kultur des Christentums gehabt haben. Und da ist eigentlich Europa raus, und er hat eigentlich... lebt immer noch von diesen positiven Zeiten, nicht mehr so, weil sie Gott verlassen haben, großteils, oder verlassen, aber weil es immer noch genug Glaubende gibt und die Wurzeln dort hingehen.
Denke ja. Super. Danke vielmals. Also,
ja, gerne. Wiederhören.
Gute Fahrt
alles
noch.
Gute, wiederhören.
Danke, wiederhören.
Von Tirol jetzt weiter nach Salzburg. Ich begrüße Anna.
Grüß Gott, Herr Dr. Bichler.
Grüß Gott, bitte.
Danke für den Vortrag. Sehr interessant. Und meine Frage war, ich bin trockene Alkoholikerin. Und als, wenn man jetzt in der Sucht drinnen ist, das ist ja eine Persönlichkeitsspaltung.
Nein, danke für die wichtige Frage. Ist es nicht, sondern Sucht hat jetzt nichts mit einer dissoziativen Persönlichkeit zu tun, sondern Sucht ist ein Mangel, den man eben versucht zu füllen. Und da gibt es eben Unterschiede. Also von daher ist man kann Alkoholiker sein und dissoziative Anteile haben. Das kann schon sein, ja. So genauso wie man ein Knieleiden haben kann und Kopfweh haben kann, ja. Also man kann beides haben. Aber grundsätzlich ist die Sucht jetzt nichts, was einem dissoziiert. Du bist nachher nur, wenn du halt betrunken bist, weg von deiner vollen Wahrnehmung, ja. Und bist in einer anderen Wirklichkeit und du trinkst dich quasi in einen schöneren Zustand hinein. Das könnte so dissoziativ wirken, ist es aber nicht, sondern das ist halt durch die Vergiftung des Körpers und des Gehirns vor allem halt, hast halt einen anderen Bewusstseinszustand, genauso durch Drogen. Und den rufst du dann wieder hervor, weil du dich halt wegbeamen willst. Aber das ist, danke für die wichtige Frage, bei substanzgebundenen Süchten wie Alkohol und Drogen kann man dissoziieren, aber das nicht unbedingt. Und du kannst vor allem auch dissoziieren, wenn du überhaupt nicht süchtig bist, ja. Durch die Verletzungen aus der Kindheit, ja.
Ja, mir genau. Ist gerade eingefallen, meine Tochter hat aber gesagt, wenn ich was getrunken gehabt habe, das bist nicht du, das bist nicht du.
Ja, schon, das stimmt schon, weil man halt eben durch.
Ich bin ja mal ich, wenn ich getrunken
habe. Ja, durch die Vergiftung des Alkohols reagiert man dann anders, ist man dann anders, aber sobald wieder der Alkohol wieder weg ist, ja, ist man wieder ganz normal.
Wieder, ja.
Dann passt wieder, genau. Also von daher ist es eine kurzfristige andere Verhaltensweise, weil das Gehirn halt geschädigt wird. Mhm. Ja. Und so, ja. Aber das ist eine, die Dissoziation, ein Satz noch, die Dissoziation ist nicht eine Veränderung im Gehirn, sondern ist eine Veränderung der Persönlichkeit, die unabhängig von irgendwelchen Substanzen entsteht. Ja. Mhm. Aber vielen Dank für den Anruf, es war ganz wertvoll.
Danke auch.
Wiederhören.
Dann gehen wir in eine Schlussrunde, ich bitte um ein Schlusswort noch.
Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, danke für Ihre Anrufe, danke auch wirklich wie immer für die ganz wertvollen Ergänzungen. Das ist ja das Schöne, dass die Sendungen immer reicher werden durch die vielen Hörerinnen und Hörer, die so gute Beiträge auch immer liefern. Danke und letzter Satz, es gibt einen Ausweg aus eben diesen geteilten Persönlichkeitszuständen, wenn man es eben richtig erkennt und richtig behandelt. Man muss sich einfach halt professionelle Hilfe suchen und, was eben einige Hörerinnen auch gesagt haben, Jesus führt und wir können darauf vertrauen, dass Jesus uns auch wieder zu einer ganzen Persönlichkeit führt, weil im Himmel haben wir sicher keine gespaltenen Persönlichkeitsanteile mehr. Da sind wir dann ganz. Und dass uns das gelingt, dass wünsche ich uns und Jesus wird uns da sicher hinführen, wenn wir mit ihm unterwegs sind. Er wird uns die richtigen Wegweiser schicken, die richtigen Menschen schicken, die richtigen Möglichkeiten schicken, dass wir eine ganze Persönlichkeit werden. Alles Gute, bis bald.
Vielen Dank. Das war, liebe Zuhörer, für heute die Sendung Lebenshilfe, Teil 6, der letzte Teil in unserer Reihe über Persönlichkeitsauffälligkeiten. heute, wer bin ich eigentlich, die geteilte Persönlichkeit mit Dr. Reinhard Pichler. Für CD-Bestellungen wenden Sie sich bitte an unser Hörerservice unter 01 710 70 72. Dort können Sie auch Infos und Kontakt erfragen zu unserem Referenten. Auf der Radiothek auf radiomaria.at finden Sie die heutige Sendung auch in Kürze zum Nachhören und zum Download. Wiederholt wird die Lebenshilfe heute um 22 Uhr. Noch ein kurzer Hinweis auf das weitere Programm um 11.15 Uhr, Wort des Lebens mit Pfarrer Frank Köppikus-Röttger. Anschließend um 11.50 Uhr das Mittagsgebet, die Sext und das Regina Zöli mit Dechant Herbert Döller. Um 12.05 Uhr die Hörergrüße und 12.45 Uhr das Mittagsjournal. Am Mikrofon verabschiedet sich Maria Kotzis.